Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet. Ich lasse es auf mich zukommen.
Ich bin total offen. Ich erwarte viele Trainer und gute Kontakte.
Ich erwarte einen spannenden Abend mit interessanten Gästen, einen interessanten Vortrag und aktives Netzwerken.
Ich lasse mich überraschen.
Lassen Sie sich auch überraschen von der 6. Folge Pod4U, dem Podcast der Gabal-Regionalgruppe Berlin-Brandenburg. Sie bekommen heute wieder einen Einblick in den letzten Gabal-Abend vom 9. Mai 2017. Nehmen Sie diesen Mitschnitt als Impuls für Ihre Arbeit. Und die dabei waren, laden wir ein zum Wiederhören und allen möchten wir natürlich Lust auf die nächste Veranstaltung machen. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Wir konnten auch diesmal wieder die schönen Räume von Richard Häusler, die Stratum Lounge, nutzen. Und als Referenten gewannen wir Josef Maywald. Er führte uns in die Geheimnisse des systemischen Konsensierens ein. Doch als erstes ist Dina Weiler am Mikrofon.
Willkommen alle zusammen. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Berliner Regionalgruppe Gabal. Wir sind heute anwesend, Brigitte Hagedorn, einmal da hinten, mal wieder hinter den Podcasts. Heike Jennecke hier vorne und meine Wenigkeit Dina Weiler. Was Sie heute erwartet, haben Sie heute schon gelesen in unseren Einladungen. Wir sprechen über das Thema systemisches Konsensieren. Herr Maywald als Fachautor des Buches wird uns präsentieren, was sich dahinter verbirgt. Damit gebe ich einmal weiter an Herrn Maywald. Ihre Bühne.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Josef Maywald, wie gesagt. Ich bin von der Ausbildung her bin ich Diplompsychologe, habe ganz ursprünglich Psychologie und BWL studiert und bin mittlerweile seit 30 Jahren tätig so im Bereich Personalentwicklung, Organisationsentwicklung. Ich mache Führungskräfteentwicklung, Führungstrainings, Kommunikationstrainings und bin seit knapp 10 Jahren unter der Marke Smarter Life unterwegs. Also mich interessieren Themen, wie wir smart, also schlau leben können. Was heißt nachhaltiger? Was heißt mit weniger Konflikten? Und auf der Suche nach eben neuen Möglichkeiten bin ich irgendwann auf das Thema systemisches Konsensieren gestoßen. Sie haben gesagt, ich bin Autor des Buches. Es gibt mehrere Bücher. Meins ist jetzt nicht unbedingt das erste, aber ich finde das Beste. Ja, ich habe profitiert von der Vorarbeit von den eigentlichen Erfindern der Methode und habe 2 Bücher geschrieben. Eins, wo es ganz allgemein um die Methode geht, für Beruf, Privat und Gesellschaft und eins mal spezialisiert für das Thema Führungskräfte, was man so im Führungsalltag profitieren kann. Ja, bevor ich richtig loslege, würde mich interessieren, ob es schon Vorinformationen gibt, ob Sie irgendwelche, ja, schon was gehört haben, was es heißt, welche Vor- und Nachteile die Anwendung hat. Ich denke, es kursieren so einige Sachen, die nicht unbedingt richtig sind, von dem her wäre es ganz interessant für mich, wenn Sie mir was sagen könnten, ob Sie schon was gehört haben und wenn ja, was.
Viel Vorwissen gab es nicht im Publikum. Man fragte sich eher skeptisch, ob systemisches Konsensieren nicht vielleicht doch alter Wein in neuen Schläuchen sei.
Ja, dann gehen wir mal der Reihe nach vor. Ich habe Ihnen zunächst mal vorbereitet und wir werden dann das noch weiter erläutern, einen Elevator-Pitch. Systemisches Konsensieren, also zunächst mal vom Begriff her, steckt systemisch drin. Ich denke, viele Trainer können mit dem Thema systemisch was anfangen, systemische Familienaufstellung, systemische Beratung. Damit hat es nur am Rande was zu tun. Und Konsensieren ist ein Kunstwort, das kommt von Konsens generieren. Die Erfinder der Methode sind jetzt nicht etwa Trainer, sondern das waren 2 IBM-Manager, der eine Elektroingenieur, der andere Doktor der theoretischen Physik. Die haben in der IT als Systemanalytiker gearbeitet und haben festgestellt, mit diesem systemischen Blick auf zwar EDV-Systeme, aber auch systemisch, dass unsere Entscheidungsmethoden, mit denen wir so üblicherweise arbeiten, dass die einen entscheidenden Systemfehler haben. Dass die vom System her oder von der Dynamik, die sie entfalten, dass die zum Dissens führen. Und einer von denen hat sich unter anderem auch engagiert in einem Schulverein und der hat sich immer gewundert, wie kommt es eigentlich? Wir sind lauter freiwillige Leute, wir haben die gleichen Interessen. Wenn wir uns treffen, dann kriegen wir uns oft so in die Haare am Freitag, dass wir dann das ganze Wochenende brauchen, um die Beziehung wieder zu kitten. Da ist irgendwas ist falsch. Und falsch ist die Art und Weise, wie Entscheidungen generell angegangen werden. Und daraus ist dann, Sie haben gesagt, neue Methode. ungefähr zur gleichen Zeit, in der die Moderationsmethode, die klassische Moderationsmethode mit Kärtchen und so weiter entwickelt worden ist, haben die auch dieses systemische Konsensieren entwickelt. Und sie haben es halt nicht vermarktet, weil sie einfach in einem anderen Job tätig waren und mussten warten, bis sie dann in Ruhestand gegangen sind, bis sie dann so angefangen haben, in Öffentlichkeit zu gehen. Das war so vor knapp 10 Jahren. Ja, wenn man es jetzt kurz beschreibt, Fahrstuhl könnte man sagen, systemisches Konsensieren ist eine Grundhaltung und Methode, also insofern Parallele zu anderen Methoden, also ähnlich wie ich auch sagen würde, Moderation ist auch in erster Linie eine Frage der Grundhaltung und in zweiter Linie dann gibt es Techniken und Methoden, ähnlich ist es beim systemischen Konsensieren. Dann gibt es natürlich auch Methoden, die entwickelt worden sind. Die Erfinder sind eher von der Methode hergekommen und so Grundhaltung hat sich dann, was dann eigentlich der Kern sein müsste, so nach und nach entwickelt. Also insofern haben sie da eigentlich intuitiv das Richtige gemacht und ist dann nach und nach sortiert worden, wie man es besser angehen kann. Und was das Konsensieren leistet, ist, dass es ermöglicht, Entscheidungsprozesse von der Einzelentscheidung bis hin zur Entscheidung in Gruppen beliebiger Größe zum einen effektiver, harmonischer, kreativer und nachhaltiger zu gestalten. So der Grundansatz war, das sind wir glaube ich noch ein Stück weit davon weg, es soll mal eigentlich unsere Demokratie weiterentwickeln. Kann man auch sagen, kann man heute darauf eingehen, auf Fragen. So wie wir methodisch angehen bei demokratischen Fragestellungen, ist es ungünstig. Die haben gesagt, es führt zum Dissens. Es ist aber rein vom Fragebogendesign, wenn ich einfach eine Frage stelle, wollen Sie was? Ja, nein, ist ein sehr schlampiges Fragebogendesign. Wenn ich jetzt wirklich wissen will, was das Volk denkt, ist das denkbar ungünstig, kann man es wesentlich schlauer angehen. Beim systemischen Konsensieren kann man es machen. Also die sind erstmal von der großen Gruppe ausgegangen und über den Umweg des inneren Teams kann man es auch für Einzelentscheidungen hernehmen. Und dadurch, dass eben Entscheidungen aller Art effektiver und harmonischer gestaltet werden können und dann damit letztlich auch nachhaltiger, weil man von vornherein schaut, wo gibt es Flip-Potenziale, ist es sehr interessant für alle möglichen Menschen, die Gruppen führen wollen, Führungskräfte, Trainer, Lehrer, in der Jugendarbeit, Leute, also immer wenn es um Gruppen geht, eigentlich auch in Familien kann es recht hilfreich sein, um da insgesamt zu besten Entscheidungen zu kommen und letztlich die kollektive Intelligenz der Gruppe zu nutzen. Das wäre jetzt mal so die kompakte Darstellung. Genau, das ist es und dann kann man in diversen Richtungen in Tiefe gehen. Ich habe ja auch vorbereitet, zum einen nochmal ein bisschen genauer, systemisches Konsensieren, was ist das, was steckt da dahinter? Dann so ein paar Thesen, die ich so generell habe zum Thema Entscheidung. Dann gibt es befreundete Methoden, habe ich es mal genannt. Also es ist zwar komplett neu, aus einer ganz anderen Richtung, zumindest so aus Trainersicht, aus einer komplett anderen Richtung entstanden, aber es gibt sehr gute Synergien mit Methoden, die bekannt sind. Ja, und dann, denke ich, werden sich die ein oder andere Frage ergeben, auf die ich natürlich auch gern dann eingehen werde. Ich habe ja schon mal erwähnt, systemisches Konsensieren ist in erster Linie Grundhaltung. Und ich behaupte mal, in den meisten Fällen gehen Führungskräfte, gehen Leute in Projektgruppen und sagen, okay, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mich vorbereitet, ich weiß, was ich gut finde und ich will mich möglichst durchsetzen. Also in ganz vielen Gruppenentscheidungen ist das die Motivation von den Beteiligten, ich weiß, wie es richtig ist und ich will mich durchsetzen. Das ist beim Konsensieren komplett umgekehrt. Beim Konsensieren steht dann im Endeffekt das Interesse, die Akzeptanz in der Gruppe im Vordergrund. Und die Logik ist, wenn ich jetzt Teil dieser Gruppe bin und ich arbeite daran, dass ich für diese Gruppe eine ideale Entscheidung herbeiführe, dann profitiere ich mehr, als wenn ich mich halt mal durchsetze, aber in vielen anderen Fällen den kürzeren ziehe. Insofern, das ergibt sich im Grunde so nach und nach durch die Anwendung der Methode, aber mit der Zeit gibt es einen richtigen Paradigmenwechsel, dass man ganz anders in Entscheidungssituationen reingeht. Und zum Beispiel sagt, okay, ich habe mich zwar jetzt vorbereitet, ich weiß, was ich jetzt gut fände, wie wir weiter vorgehen sollen, aber das, was ich mir jetzt an Meinung gebildet habe, ist erstmal Diskussionsgrundlage. Ich bin happy, wenn wir gemeinsam was Besseres generieren. Und dann gibt es unterschiedliche Methoden und Varianten, auch Tools bis hin zu EDV-gestützten Tools. Deswegen dauert die Ausbildung, um das einiges kennenzulernen und auszuprobieren, halt die 5 Tage. Da kommen wir heute ein kleines Stück weit und ich denke mal, komplett können wir die 5 Tage, so schnell kann ich gar nicht reden, dass wir die komplett hier erschöpfend machen können. Ich kann es mal probieren, genau. Von der Grundvorgehensweise durchläuft man folgende Schritte. Das kann man ja mal explizit machen, mal schneller und mal nicht so schnell. Aber da wieder Verwandtschaft zu anderen Methoden, ähnlich wie bei der Moderation, ist natürlich erstmal wichtig, die richtige Fragestellung zu haben. Von der richtigen Fragestellung hängt viel ab, weil daraus ergibt sich dann das Weitere. Es werden normalerweise dann zu einer Fragestellung, die eigentlich nie eine Ja-Nein-Frage ist. Es ist ganz selten so, dass man sagt, keine Ahnung, kaufen wir jetzt dieses Auto, ja, nein, sondern die richtige Fragestellung wird ein bisschen weiter gefasst normalerweise, wie, was weiß ich, welches Auto ist für uns ideal oder noch weiter, wie lösen wir das Problem, wir wollen mobil sein, mit welchen Verkehrsmitteln lösen wir das, mit öffentlichen, nicht öffentlichen und so weiter. Und je nachdem, wie ich die Frage stelle, kommen entsprechend dann andere Lösungen. Also, ich überlege mir dann als nächsten Schritt, gemeinsam mit den anderen Optionen, also wie könnte man diese Fragestellung beantworten, dann eine Bewertung der einzelnen Optionen, ein Riesenunterschied zu sonst gängigen Entscheidungsmethoden. Wenn wir jetzt dann im Herbst zur Wahl gerufen werden, gibt es diverse Parteien, oft ganz lange Zettel und aus dieser Vielzahl der Parteien, die es gibt, darf ich halt genau nur eine aussuchen. Beim Konsensieren bewertet jede Alternative. Und damit ist die Bewertung unabhängig, also nicht der eine spielt den anderen aus, sondern ich kann da beim Generieren von Optionen, kann ich kreativ sein und kann sagen, ja, die Frau Weiler hat eine tolle Idee und ich will das noch dieses und jenes modifizieren, das wäre mein Vorschlag. Also man kann sich gegenseitig wie im Brainstorming beflügeln und sich zu immer besseren Lösungen hochhangeln. Anhand dieser Bewertung gibt es dann ein Meinungsbild. Also ich weiß, wie die komplette Gruppe, wie jeder Einzelne, wobei das anonym sein kann oder mit Namensnennung, wie der Einzelne zu allen Optionen steht und kann sich dann eine Meinung bilden. Haben wir schon eine tolle Lösung gefunden oder müssen wir noch weiter nachdenken, passt die Fragestellung nicht, brauchen wir noch weitere Optionen. Und dann kommt die Entscheidung. Diese Bewertung, und das ist der Kern des systemischen Konsensierens, uns interessiert das, was normalerweise nicht interessiert. Wenn ich einen Vorschlag einbringe und Sie reden dagegen, dann sind Sie normalerweise ein Störefried, so nach unserer gängigen Denke. Beim systemischen Konsensieren machen wir genau das Gegenteil. Ich mache einen Vorschlag und sage, spricht da was dagegen? Wenn ja, wie viel? Das würde mich interessieren, weil ich will ja die nicht bloß dann quasi meckern und das Negative suchen und verhindern, sondern ich will ja als Gegenprobe quasi wissen, was ist die Schwäche von meinem Vorschlag. Und wenn diese Probe gut bestanden wird, dann ist es ein guter Vorschlag. Deswegen, also bei allen Varianten, wo wir auch einige durchgehen, ist das immer der Kern. Das ist das, ja, wo es auch vergleichsweise viel Unverständnis gibt. Ich bin doch ein positiver Mensch. Jetzt soll ich mir überlegen, wie groß meine Bedenken sind. Das passt mir gar nicht in Kram. Ich bin positiv gestimmt, aber man muss sehen, es ist letztlich in einem Gesamtbild. Also wir suchen nicht bloß Negatives, sondern wir überlegen uns für eine Fragestellung erstmal positiv, was gibt es für Optionen und machen dann die Gegenprobe. Das kann vergleichsweise schnell gehen und es kann insgesamt sehr, sehr aufwendiger Moderationsprozess sein, der dann vielleicht ein bisschen länger dauert wie eine normale Diskussion oder eine autoritäre Entscheidung von jemandem. Aber ich bin halt dann sicher, dass die Gruppe da mitgeht. Die allerkürzeste Form des Konsensierens ist die sogenannte Einwandfrage. Wenn ich jetzt die Idee habe, jetzt habe ich schon einiges geredet, wir könnten heute eine Pause machen, ich schlage vor, wir machen eine Pause, gibt es dagegen Einwände? Wäre jetzt eine Möglichkeit. Kann man vorstellen, Sie sagen, jetzt habe ich gerade mal ein bisschen was erfahren, ich will noch mehr erfahren, von dem her würde ich gerne weitermachen. Aber das wäre das Schnellste, was man machen kann, dass man einfach nur zum Vorschlag sagt, gibt es dagegen Gegenstimmen. Oder angenommen, es wäre jetzt hier stickig im Raum, dass ich sage, naja, es wäre schon mal gut zu lüften, ich würde gerne Fenster aufmachen, gibt es dagegen Einwände. Was ist der Unterschied und der Vorteil, wenn ich jetzt danach frage, hat jemand was dagegen, gegen meinen Vorschlag, im Vergleich zu, ich würde gerne das Fenster aufmachen, wer ist noch dafür? Wo ist der Unterschied in der Gruppe? Wenn diese Frage, gibt es Einwände, nicht eine rhetorische Frage ist oder eine Drohung, hat etwa jemand Einwände, sondern eine ernst gemeinte Frage. Wo sind da die Unterschiede? Ich signalisiere, ich akzeptiere auch andere Meinungen. Und was halt ansonsten vergleichsweise häufig passiert, angenommen, ich würde sagen, ich würde gerne das Fenster aufmachen, wer ist noch dafür? Es kann sein, dass ja relativ schnell ein paar Hände hochgehen und einer hat aber eine Grippe und sagt, Mensch, mir ist eh schon kalt. Wenn jetzt schon so viele gesagt haben, ja, ich bin auch dafür, dann sagt der normale Mensch, na gut, da muss ich mir jetzt nicht mehr reinhängen. Das ist gelaufen, habe ich eh keine Chance mehr. Und damit wird das Bedürfnis des Einzelnen ignoriert, auf die Seite gestellt, egal wie dringend und wie wertvoll das ist. Und beim Konsensieren nutze ich das. Das heißt, es kann sein, dass jetzt erstmal einer bremst und sagt, Moment, mir ist kalt, wir brauchen eine andere Lösung, aber unterm Strich kommt eine bessere Lösung raus.
Doch was ist, wenn sich die Teilnehmer nicht trauen, sich zu Wort zu melden, kam die Frage aus dem Publikum.
Das ist dann wie bei der normalen Moderation. Wenn ich jetzt den Eindruck habe, es gibt Leute, die sich nicht melden, dann muss ich halt das anders abfragen. Dann beim Fenster wäre es jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu sagen, dann nehmen Sie mal eine Karte und bewerten Sie. Aber wenn ich ansonsten diverse Vorschläge habe, die bewertet werden, dann kann das auch jeder Einzelne auf so einer anonym auf einen Zettel schreiben und das wird dann zusammengefasst. Klappt dann nicht bei diesen ganz schnellen Sachen, weil da müssen sich die Leute äußern. Wobei der Mut und die Verantwortung, die steigt. Grundsätzlich. Also wenn ich in der Gruppe eh weiß, meine Bedürfnisse sind wichtig, das wird ernst genommen, ist natürlich die Tendenz zu sagen, Moment mal, mir passt das nicht größer, als wenn ich eigentlich die Erfahrung gemacht habe, es wird eine Frage gestellt, es gibt ein paar Wortführer, einige schließen sich an und dann ist es gelaufen. Genau, das Normale bei der Einwandfrage ist, dass ich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehe, dass ich weiß, was richtig ist. Ich sichere mich nur noch mal ab. Also das heißt, es nicht drei Vorschläge und dann macht man im Mordsentscheidungsprozess draus, sondern ich denke, dass ich richtig liege und sage, das wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir das machen. Gibt es dagegen Einwände? Und in 95% der Fälle sagen die Leute, nee, passt. Aber trotzdem habe ich nochmal mich versichert, dass es auch wirklich passt. Dann in fortgeschrittenen Gruppen kann man dann neben dieser expliziten Einwandfrage kann ich auch dann implizit konsensieren. Ich kann einen Vorschlag machen, ich kann einfach achtsam sein und schauen, ja, gibt es irgendwie Stirnrunzeln, schaut jemand ein bisschen kritisch und kann darauf eingehen. Dann hat man wieder eine Verwandtschaft mit anderen Methoden, Thema Achtsamkeit, empathisch sein und das aber mit dem Fokus, gibt es möglicherweise Leute in der Gruppe, die mit dem, wie wir gerade vorgehen, mit dem Vorschlag nicht mitgehen können.
Ziel des systemischen Konsensierens sei es, so Josef Maywald, die ideale Entscheidung für eine Gruppe herbeizuführen. Ist der Konsens nicht möglich, führt das Konsensieren in einem strukturierten Prozess möglichst nahe an den Konsens heran. Eine Excel-Tabelle an die Wand geworfen, zeigt uns die Vorteile dieser Methode.
Da kann ich Ihnen ein Beispiel zeigen, wenn wir den Beamer anschmeißen. Im Normalfall in diesen Ausbildungsgruppen mit Trainern will ich, dass die Leute verstehen, was abgeht. Und hier habe ich mal ein Beispiel. Haben wir zusammen mit meinem Kollegen haben wir eine kleine Firma, Handwerksfirma haben wir beraten. Da ging es um das Thema Prozessoptimierung und unter anderem auch, wie können wir unsere Geschäftsprozesse optimieren und brauchen wir zur Unterstützung entsprechend ja, eine andere Software. Dem Ganzen ist vorausgegangen, sagen wir mal 2 Monate Phase, in der wir ein Pflichtenheft geschrieben haben, in dem bestimmte Anbieter ihre Lösung präsentiert haben und dann irgendwann musste dann entschieden werden, so wie geht es weiter. Das war eine Handwerksfirma mit 3 Geschäftsführern und dann vielleicht so insgesamt haben wir 15 Mitarbeiter. Diese Softwarelösungen, die haben alle so um die 50.000 Euro gekostet, also für so eine vergleichsweise kleine Firma schon ordentlich Geld. Und zu dieser Sitzung, bei der entschieden werden sollte, habe ich das als Excel-Tabelle vorbereitet und habe gesagt, also wir haben im Wesentlichen 2 Anbieter gehabt, entsprechend generieren sich als mögliche Lösungen oder Optionen. Wir machen alles aus einer Hand von einem Anbieter, dem Anbieter A. Das war ein neuer Anbieter, der bis jetzt nicht fürs Unternehmen gearbeitet hat und der sowohl Hardware als auch Software als Komplettpaket verkauft hat. Dann die 2. Lösung, Software von Anbieter A, also von diesem neuen Anbieter, und dann die Hardware vom bisherigen Dienstleister. Dann wäre eine weitere Option gewesen, wir bleiben bei der derzeitigen Lösung und machen nur Updates. Das war so eine Lexware-Lösung, also vergleichsweise billige EDV-Lösung, und dann auch ein Update von dem Windows, damit die Rechner schneller funktionieren. Dann habe ich ins Spiel gebracht, weil für ein paar hundert Euro im Monat hätte es eine Cloud-Lösung gegeben, und ich wollte mir nicht vorwerfen lassen, Sie als Experte oder hier als Berater haben da was übersehen. Habe ich dann noch diese Lösung D, Cloud-Lösung von der Firma C ins Spiel gebracht. Und letztlich gäbe es noch die Möglichkeit, oder hat es die Möglichkeit gegeben, wir bleiben komplett bei der derzeitigen Lösung und wir optimieren ausschließlich anhand von Checklisten. Das Vorstellen hat ungefähr jetzt so lange gedauert wie jetzt. Also aus meiner Sicht sind das jetzt die Optionen. Fällt noch jemandem was weiteres ein oder sind das die Optionen, die wir aktuell haben? Im nächsten Schritt von den Tools war in dem Normalen nicht viel vorhanden. Hat jeder so einen Zettel gekriegt, 10x10 cm, und ist aufgefordert worden, die Buchstaben A bis E für die Lösungen draufzuschreiben und dann die Zahlenwerte, und das ist dann das einzig Komplizierte, dass die Leute sich merken müssen, nicht je größer die Zahl, desto besser, sondern es geht darum, gibt es Einwände gegen die Lösung und wenn ja, wie hoch ist der Einwand? Also haben wir hier die Kürzel, GF1 steht für Geschäftsführer 1, Geschäftsführer 2, Geschäftsführer 3 und VW für die Verwaltungskraft. Und jeder hat für sich erstmal bewertet. Ja, hat nochmal 2-3 Minuten gedauert. Und dann stand ja das als Ergebnis. Eine Minute Pause, habe ich die ganzen Zahlen in die Excel-Tabelle eingetragen und das kam dabei raus. Jetzt Frage an Sie, was sagt uns alles dieses Ergebnis? Ja, also Vorschlag, alles ist an der Hand, war die meisten am sympathischsten, also man kann sogar ablesen. Im Grunde alle haben gesagt, für mich ist die Lösung A die sympathischste, da habe ich die geringsten Bedenken, obwohl die relativ teuer ist. Nur die Verwaltungskraft, die mit solchen hohen Summen da eher schwindlig geworden ist, lieber vorsichtig mal so mittel und alles andere ein bisschen schlechter bewerten. Was man noch sehen kann, ist, es gibt doch einen relativ deutlichen Abstand zu allen anderen Vorschlägen. Also die Gruppe ist sich hier sehr einig, dass die Lösung Nummer A, dass das die beste ist. Also noch diese Mischung Software von Anbieter A und Hardware von Anbieter B schneidet einigermaßen gut ab. Dann nur so ein bisschen Updates, schon deutlich schlechter. Dann meine Lösung ist durchgefallen, würde ich so nicht sehen. Ich wollte dieses Ergebnis, aber ich wollte nur, das wollte es transparent haben. Ich wollte nur mich absichern, dass da nichts übersehen worden ist. Und das ist natürlich dann insgesamt eine tolle Dokumentation. Das geht ja nicht verloren. Man weiß nicht nur wie sonst bei Entscheidungen. Wir haben uns halt damals für die Lösung A entschieden, haben ein bisschen diskutiert, aber waren uns relativ einig. Jeder ist ein bisschen anders im Hinterkopf. Das ist unbestechlich. Also das kann man dokumentieren, kann man festhalten. Möglicherweise noch Kommentare, die dazu kamen, festhalten. Und weiß noch, zumindest damals, als wir uns entschieden haben, war es eine Konsensentscheidung. Wir waren uns da sehr einig. Diese Zahlen sind, also echte Zahlen aus einem echten Projekt, die sind jetzt nicht gefaked, sondern die waren wirklich so. Was man auch noch sieht, wie gesagt, wir haben mit den Leuten 2 Monate ungefähr über das Thema geredet. Da ist keiner auf den Mund gefallen, die sind alle sehr eloquent. Wir haben durch die verbalen Aussagen, haben wir nicht mitgekriegt, wie sehr die Nase voll haben. Also nur so ein bisschen optimieren, haben die gesagt, geht ja gar nicht. Das war in den verbalen Aussagen, war das so nicht erkennbar.
Doch wird durch das Fragen nach den Widerständen die Diskussion nicht schwieriger und länger, kam die Frage aus dem Publikum.
Es geht ja letztlich um nachhaltige Entscheidungen. Also wenn ich nach den Bedenken nicht frage, die kommen irgendwann mal. Und ich hole sie halt hier aktiv raus, kann damit aktiv umgehen, weiß, welche Gegenargumente kommen, kann natürlich dann viel besser daran arbeiten. Und wie sich hier zeigt, hat sich ein richtiger Motivationsschub ergeben. Also es ist deutlich geworden, so deutlich wie nie davor, dass die Leute die Nase voll haben und dass man was machen muss. Also das Erfragen von wegen der Bremswirkungen ist eher ein Vorschub passiert. Man fragt mittlerweile nur nach den Bedenken, genau. Also aufgrund dieser Reihenfolge, weil ich ja eh gefragt habe, was haben wir für eine Fragestellung, also durch welche, in dem Fall, wie, gestalten wir unsere Arbeitsabläufe effektiver mit Unterstützung von EDV. Dann habe ich diverse Optionen. Da denke ich ja positiv, was will ich eigentlich? Und wenn ich jetzt dann positiv fragen würde, und wie sehr will ich das, würde ich ja quasi nochmal das Gleiche messen. Es ist interessanter zu sagen, und wie stark sind die Bedenken? Und was dann schon umgerechnet wird, es ist die Skala, die man nutzt, die ist beliebig. Ob das jetzt von 0 bis 10 geht oder man kann auch in Gruppen kann man sagen, es ist das zusammenzurechnen, das wäre jetzt zu viel Aufwand, wir machen das mit Hand aufheben und sagen, keine Bedenken, bleibt die Hand unten. Eine Hand ist so mittlere Bedenken und hohe Bedenken. Dann kann ich halt die Widerstandswerte kann ich abzählen, kann auch Mittelwerte bilden, kann damit auch arbeiten. Aber es ist halt wesentlich eingängiger mit der Skala von 0 bis 10. Da kann man jetzt mit dem Mittel 2,5, also im Schnitt sind 2,5 Widerstandspunkte vergeben worden, sprich 25% der möglichen Widerstandspunkte sind vergeben worden. Oder wir sagen dann umgekehrt, die Akzeptanz dieser Entscheidung liegt bei 80%.
Doch skeptisch aus dem Publikum kam die Frage, es sei doch bestimmt so, dass das Ergebnis oft nicht so klar ist wie jetzt in diesem Beispiel.
Also da sind wir bei einem entscheidenden Punkt. Das, was Sie hier sehen, ist nicht von wegen, okay, jetzt hat jeder seine Werte abgegeben, wir tragen es in den Computer ein, Entscheidung ist gefallen. So ist es nicht. Sondern das, was hier steht, diese Matrix, ist erstmal ein Meinungsbild. Und damit die Möglichkeit, zielgerichtet weiter zu diskutieren und zu sagen, komisch, drei Männer in dem Fall, die Geschäftsführer, finden es toll, die einzige Frau und Verwaltungskraft, die hat Bedenken. Und jetzt wird dann eben nicht wie sonst drüber hinweggewischt und sagt, okay, Pech gehabt, bist halt eine Minderheit, auf Einzelschicksale können wir keine Rücksicht nehmen, sondern wo sind die Bedenken? Weil das ja vielleicht eine interessante Information ist, die hat vielleicht irgendwas, merkt die, ist vielleicht die bestimmte Arbeiten macht, die weiß vielleicht mehr als die anderen. Und das ist natürlich wichtig, bevor man sich wirklich entscheidet, das zu erfahren. Also insofern ist es dann vergleichsweise häufig so in der Anwendung, dass man eine Fragestellung hat, die Optionen sammelt. Es gibt dann einen ersten Entwurf, wo man sagt, die meisten sind vergleichsweise gut zufrieden, aber einige haben Bedenken. Und am Ende ist es aber dann, was als Lösung rauskommt, A', weil noch eine Modifikation eingeführt wird, anhand von den Bedenken, die geäußert werden. Also man hat dann unterm Strich dann noch eine qualitativ hoherwertige Lösung aus dem Gewinn heraus, dass die Minderheiten nicht auf die Seite geschoben werden, sondern dass die Information genutzt wird.
Also eine äußerst demokratische Methode, die jedoch weitere Fragen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern aufwirft.
Also es gibt ja bei allen Skandalen, ob das damals der Elchtest bei Mercedes war, ob das der Dieselgate ist von VW, es gab ja immer genügend warnende Stimme im Unternehmen. Wären die mal gehört worden, dann hätte man sich das ein oder andere Schlamassel hätte man sich sparen können. Also insofern komme ich dann später noch dazu, das hat natürlich eklatante Auswirkungen auf generell Unternehmenskultur, Entscheidungskultur, Besprechungskultur. Wenn ich halt nicht drin sitze und sage, ich weiß eh schon, wie die geklüngelt haben, ich muss eigentlich gar nichts mehr diskutieren, es ist eh gelaufen. Und da wird jeder gehört und das führt dann unterm Strich ganz oft dazu, es ist ja leider nicht immer heile Welt, dass man sagt, sie haben jetzt irgendwelche Bedenken, dann modifizieren wir halt die Lösung ein bisschen, dann sind sie auch glücklich, funktioniert halt nicht immer so. Aber trotzdem, wenn es gehört worden ist und darauf eingegangen worden ist, sagen die meisten, okay, ich bin jetzt hier der Einzelne, der eine Lösung nicht so gut findet, aber ich sehe ein, für die Gruppe ist es das Beste. Deswegen kann ich das mittragen, auch wenn ich jetzt da gerade mal die schlechtesten Karten gezogen habe.
Und ist es auch möglich, diese Methode im Einzelcoaching einzusetzen? Fragte jemand aus dem Publikum.
Also das funktioniert super. Also mit dem inneren Team, das kommt ein bisschen darauf an. Also ich habe da schon Klienten gehabt, die bei irgendwelchen Entscheidungen, beruflichen Entscheidungen, wie es weitergehen soll, da gibt es so den inneren Finanzminister und den Vernunftmenschen. Und da gibt es Menschen, die sind, finde ich, phänomenal, kann ich selber nicht so richtig nachvollziehen, die sagen, ja, ich sehe genau, mein Finanzminister, der hat eine blaue Jacke an. Die können das richtig bildlich sich vorstellen. Und selbst wenn es Leute gibt, die jetzt nicht so fantasiebegabt sind, sage ich jetzt mal, man kann sich trotzdem vorstellen. Also ich sehe es halt dann mal aus der Warte, was heißt das finanziell? Ich sehe es aus der Warte, was heißt das jetzt Freiheitsentfaltung, also wenn es jetzt um private Entscheidungen geht. Also man kann da gut, ja, spielen, Varianten entwickeln. Wir beide haben zum Beispiel auch mal Geschäftsfelder auf die Art uns so belegt und gesagt, also nicht diverse Optionen, was verfolgen wir strategisch? Und wir sagen jetzt nicht, was will der André, was will der Josef, sondern es gibt in uns auch noch so einen Aspekt, wo sind die kurzfristigen finanziellen Möglichkeiten, was dient dem Lustprinzip und. Also wir hatten da 3, 4 unterschiedliche Spalten und haben dann für jede Option jeder 4 Werte abgegeben. Hat auch wunderbar funktioniert. Was jetzt hier nur angedeutet ist, es gibt noch so eine methodische Besonderheit, was häufig übersehen wird in Entscheidungssituationen, dass es ja immer die Option gibt, ich entscheide mich nicht. Das nennen wir entweder die Nulllösung oder Passivlösung. Was passiert denn, wenn ich jetzt heute keine Entscheidung treffe? Das ist so ein bisschen eigentlich, das wäre jetzt hier noch die F, noch ein bisschen extremer wie hier das letzte. Und das nennt man so als Kennwert die Grenze der Zumutbarkeit. Und ganz häufig hilft es, eine Entscheidung zu treffen, wenn ich schon mal unterscheiden kann, welche Optionen bringen Vorteil und welche sind schlechter als nichts zu machen. Und also oft ist es ja so, dass wir relativ schnell irgendwelche Dinge aussondern, kommt nicht in Frage, und dass dann schwierig ist, sich zu entscheiden. Es bleiben nur noch 2 übrig, nehmen wir das eine oder das andere, das ist wieder so mit 2 alternativen Denken drin. Es gibt keine ideale Lösung und es wird eigentlich durch die ganzen Schwächen, die man so sieht, wird beides madig gemacht. Und egal, wie man sich entscheidet, das ist immer eine schlechte Entscheidung, weil man hat ja dann den einen oder anderen Nachteil, hat man eingekauft. Und ich finde es eine psychologisch sehr schöne Hilfe zu sagen, wir haben jetzt hier möglicherweise, angenommen, das A hätte es nicht gegeben, also auch diese Lösung B ist jetzt nicht ideal, aber es ist so viel besser wie der aktuelle Zustand, dann machen wir doch das, anstatt uns nach wie vor mit dem Alten rumzuärgern. Also diese Passivlösung, das explizit mit einzuführen, ist häufig auch nochmal eine sehr, sehr große Hilfe. Das, was Sie jetzt hier sehen, also wichtig, diese Tabelle ist jetzt nicht die vollautomatische Entscheidung, sondern dient erstmal als Meinungsbild und dann dem gezielten Diskutieren. Von wegen, wenn ich jetzt gesagt hätte, 5 ist ganz schön hoch, wo sind genau die Bedenken, was kann man noch modifizieren, damit das weg ist. Wir haben hier mehr oder weniger vorgegebene Alternativen, das dann sogenannte Auswahl konsensieren. Es ist vorgegeben, was möglich ist und was nicht möglich ist. Das Ganze kann man noch als kreativen Prozess anlegen. Wenn man jetzt sagt, welche Maßnahmen ergreifen wir im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, da kann die Gruppe sehr aktiv werden, sehr, sehr kreativ werden, und da werden die Lösungen dann von der Gruppe selber generiert. In dem Fall hat sich es halt ergeben durch die Angebote, die reinkamen. Da war jetzt nichts großartig Kreatives dabei, das war einfach systematische Arbeit, die sich ergeben hat. Dann zeige ich Ihnen vielleicht einmal wieder, wie so ein Gesamtprozess dann aussieht, und dann ist, glaube ich, Zeit für die Pause. Also, wenn so die Einwandfrage die allerkürzeste Art des Konsensieren ist, ich habe einen Vorschlag, gibt es dagegen Einwände, wäre das hier mal ein kompletter Prozess, den ich mehr oder weniger explizit durchgehen kann. Man kann einzelne Schritte überspringen. Also im Grunde könnte man damit starten, dass man sagt, ich beschreibe erstmal das Problem. In welcher Situation sind wir eigentlich überhaupt? Was ist die Ausgangslage? Dann mache ich mir Gedanken, was ist die richtige Fragestellung? Geht es darum zu sagen, wohin geht unser nächster Betriebsausflug? Oder geht es eher darum, was gestalten wir für ein Team-Event, um den Zusammenhalt zu fördern? Also da die richtige Fragestellung rauszufinden. Dann Informationsrunde, wenn es jetzt um das Thema Betriebsausflug geht. Wo gingen die letzten hin? Was ist wie gut angekommen? Dass man kurz einen Erfahrungsaustausch macht. Dann ein Schritt kann noch eingebaut werden. Wünsche an eine gute Lösung. Individuelle Sichtweisen könnte geäußert werden. Was weiß ich, die alleinziehenden Mütter, die haben jetzt am Nachmittag keine Zeit. Das sollte jetzt nicht zu lange dauern. Es soll was Sportliches sein, aber nicht zu ambitioniert, damit auch jeder mitkommt. Kann jeder mal schon sagen, in welche Richtung soll es denn gehen im Idealfall. Das nächste ist dann Lösungssuche, also welche Optionen haben, was fällt uns ein. Dann könnte man einen Schritt einbauen, Pro und Contra der gefundenen Lösungen. Wenn jetzt gesagt wird, Bungee springen, kann einer sagen, oh, ich sehe Contra, ja, ist möglicherweise nicht ganz ungefährlich, kann nicht jeder machen, je nachdem wie er von der Konstitution her ist. Traut sich nicht jeder, dann stehen nämlich schlecht da. Also kann man ganz kurz darauf eingehen, was sieht man. Dann Meinungsbildung durch vorläufige Bewertung der Vorschläge. Das ist letztlich diese Messen, wie hoch sind die Bedenken. Erkunden der Restwiderstände, also falls es dann hohe Werte sind. Im Normalfall hinterfragt man gezielt ab 8, also 8, 9 und 10. Dann Entscheidung, haben wir jetzt eine Lösung gefunden, mit der wir zufrieden sind, oder trauen wir uns so über eine weitere kreative Runde noch einen besseren Vorschlag zu generieren? Genau, dann kann es eben hochgehen, dass man Vorschläge anpasst, dass man oder ergänzt. Oder wenn man dann zufrieden ist, sagt man, okay, das ist jetzt unser Vorschlag. Und dann gibt es noch die beiden Varianten. Die Gruppe kann entscheiden, die hat die Entscheidungskompetenz, oder die sagt, das ist jetzt unser Vorschlag an die eigentlichen Entscheidungsträger, zum Beispiel an die Geschäftsleitung. Das nennen wir dann kooperative Entscheidungsfindung. Hat in der Anwendung den riesen Vorteil, dass sich zum Beispiel die Geschäftsführung kann kreative Gruppen installieren. Wir bieten sowas wie Innovationsworkshops zum Beispiel an. Da ist es egal, da können alle möglichen Leute, die am Thema interessiert sind, können aktiv werden, nicht immer die üblichen Verdächtigen. Und das wird dann als Vorschlag weitergegeben an die Geschäftsleitung. Hat den riesen Vorteil, ich nutze das Potenzial der Mitarbeiter und die Geschäftsleitung weiß schon zum Zeitpunkt der Entscheidung, mit welchen Widerständen muss ich rechnen. Ist das etwas Hochakzeptiertes oder ist es zwar ein Vorschlag, aber ich muss gegen Argumente, ja, muss Überzeugungsarbeit noch leisten.
Und wieder kam eine Frage aus dem Publikum an Josef Maywald. Wie erklären Sie die Methode in Gruppen vor der ersten Anwendung?
Also ich muss natürlich grundsätzlich erklären, also wenn man jetzt gemeinsam Lösungen generiert, wie es grundsätzlich funktioniert. Und meistens stelle ich vor, eben diese 5-Schritte-Fragestellung, wir überlegen uns, was kann es jetzt für Lösungsvorschläge geben, für Optionen. Es wird bewertet und da sage ich dann schon, das ist eine Besonderheit der Methode, die wir hier durchführen wollen, dass wir dann abfragen, wie hoch sind die Bedenken gegen Vorschläge. Also wenn Sie dann Vorschläge machen, bitte auch mal mitdenken, Perspektivenwechsel vornehmen und sagen, was könnte es da für Gegenargumente kommen, was könnten andere Leute für Einwände bringen, zu teuer, zu gefährlich und so weiter. Also das muss schon klar sein, wie das funktioniert. Wobei jetzt bei dieser Handwerkerfirma haben wir nur gesagt, lassen Sie sich mal auf ein Experiment ein. Wir machen mal das ein bisschen anders wie sonst. Sagen Sie uns bitte Zahlenwerte und das ist so ungefähr die Bewertungsregel. Da haben wir nicht großartig erklärt, was dahinter steckt und welchen Vorteil das dann möglicherweise haben könnte, sondern haben wir gemacht. Wir haben gesehen, was rauskommt. Das ist ja kommt ja ein tolles Bild raus, damit kann ich was anfangen und damit waren wir zufrieden. Das kommt ein bisschen darauf an, was ich für Gruppen habe. Ob die jetzt methodisch interessiert sind, normale Praktiker, die sagen, ich habe jetzt eine Entscheidung, die finde ich toll und dann bin ich zufrieden, die wollen gar nicht mehr wissen. Und wenn ich aber andere habe, die methodisch einfach interessierter sind, dann muss ich ein bisschen mehr erzählen.
Josef Maywald hat noch weitere tolle Beispiele aus der Praxis, doch langsam ging unsere Veranstaltung dem Ende zu. Heike Jenicke wies uns darauf hin, dass wir um 21 Uhr diesen Gabalabend beenden wollen.
Das ist wunderbar schon. Wir möchten uns langsam so ein bisschen aufdrängen mit dem Ende. Deswegen würde ich am Schluss nochmal ganz kurz die Möglichkeit geben, dass Sie sich vielleicht irgendwie, wollen Sie noch Fragen stellen oder wie wollen wir den Herrn Maywald gehen lassen oder nicht oder behalten wir ihn? Dankeschön. Ich fand auch, das war ein ganz wunderbarer Vortrag, so ein richtiger Appetizer. Da hat man Lust bekommen auf systemisches Konsentieren. Das ist so, ich komme aus dem Amt, ne? Konsentieren, also konsensieren, da muss ich mich erst noch umgewöhnen. Also systemisches Konsensieren. Wir haben für Sie noch was für heute als Geschenk, so dass wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das ausführlich erklärt haben. Die Dena gibt Ihnen hier noch ein Buch vom Gabal Verlag und natürlich was für heute Abend, damit oder für die Tage mal abends, damit Sie sich noch mal an uns erinnern.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Heike Jenicke wies abschließend auf den nächsten Themenabend der Gabal-Gruppe Berlin-Brandenburg hin. Und in dem soll sie nicht nur das Wort bekommen, um die Veranstaltung zu beenden, sondern den wird sie bestreiten. Am 12. September sind die Stichworte visuell und symbolisch. Und Impulse und Anregungen für Ihre Arbeit sind garantiert. Seien Sie im September live dabei. Wir freuen uns auf Sie. Infos dazu und auch zu vergangenen Veranstaltungen finden Sie auf unserer Seite www.gabal-berlin.de. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.